Wir hatten ja letzte Woche etwas Weihnachtbezogenes gemacht, thematisch. Und ich dachte, heute Morgen machen wir das auch noch, bevor wir in Richter anfangen, Josua anfangen nächste Woche. Thema bezogen, weiß es nicht, ein neues Jahr, Anfang des Jahres denken wir über Ziele, neue Ziele, wir machen unsere Ziele noch einmal fest und es wiederholt sich Jahr für Jahr, Generation für Generation. Wir erfüllen sie meistens nicht, oder? Und so entsteht oft eine Stimmung, finde ich, zu Weihnachten und im neuen Jahr. Wir erwarten viel von Weihnachten und neuen Jahr und wenn es kommt, da sind wir oft enttäuscht. Das Essen hat geschmeckt und es hat uns müde gemacht. Wir haben gefeiert mit Verwandten und Bekannten und das hat uns nicht das gegeben, was wir suchen oder uns im tiefsten unser Herzen danach sehen. Wir bleiben oft auch als Christen enttäuscht und entmutigt. Und das Jahr sollte ja nicht so anfangen. Jahr 2007 und da ist gerade das neue James Bond Film rechtzeitig gekommen, 007. Ist euch das aufgefallen? Was bringt uns 007? Er hat ja auch seine Ziele und ich glaube, es macht uns Spaß, da wir sehen, dass er sie immer erreicht, oder? Wir haben diesen Wunsch tief im Herzen, unsere Ziele zu erreichen. Das ist in uns hineingelegt, auch gerade als wiedergeborene Menschen, Menschen, die aus dem Geist geboren sind. Wir wollen nicht nur unsere Ziele, sondern die Ziele, die wir in Christus haben, erreichen. Wir möchten unser Ziel erreichen. Mein Ziel ist es, nach Hause zu kommen. Das ist es 7 Tage in der Woche, 31 Tage, wenn es die gibt im Monat und 300 und wie viele Tage im Jahr? 65 im Jahr ist es, nach Hause zu kommen, auch wenn ich im Ausland bin, in Indien, in den Bergen oder in der USA, in das sogenannte Gottesland, God's Country, will ich nach Hause, nach Deutschland, zu meiner Frau und meinen Kindern und meine Geschwister in der Gemeinde. Darüber hinaus gibt es aber ein Ziel und das ist, für uns wiedergeborene Christen das ewige Zuhause, das neue Jerusalem, dann Gott hat uns für diesen Ziel geschaffen. Das ist unser Ziel. Es gibt andere Ziele, kürzere Ziele im Leben, die sind auch wichtig, dass wir kurze Ziele haben. Als junger Mann bin ich gern gelaufen, auch Langstrecken gelaufen, war auch überdurchschnitt als Schüler und auch als Soldat und hatte viele Freude am Laufen, gerade zum Schluss Langstrecken. Und bin auch lange Strecken marschiert mit Vollgepäck. Und diese Ziele, die mich gefordert haben, haben mir Freude bereitet. Ich wusste innerlich, ich werde das Ziel erreichen. Das hat mich getrieben, auch es zuerst zu erreichen. Nicht nur zuerst, aber, denn das ist selten passiert, aber es überhaupt zu erreichen, anzukommen. Wir wollen alle ankommen. Als junge Männer wollen wir ankommen bei den Frauen. Der Mensch will ankommen im Beruf. Wir setzen uns manchmal Ziele im Beruf, die unsere Erwartungen nicht erfüllen und nie erfüllen würden. Wir müssen da aufpassen. Erfüllung im Beruf, bitte such das nicht. Es kann sein, dass Gott dir etwas Freude im Beruf erfüllt. Das kann sein. Aber viele Ziele, die Menschen in dieser Welt haben, sind nicht gottgegebenen Ziele. Und aus diesem Grund sind Menschen dann so enttäuscht. Und diese Welt ist wirklich enttäuscht. Es gibt kaum noch Hoffnung. Unsere Politiker haben es schwer, uns Hoffnung zu machen, oder? Sie müssen lügen, um uns etwas Hoffnung zu machen. Nicht nur die Politiker, sondern Wissenschaftler und Philosophen haben Probleme. Schon durch die ganze Geschichte der Menschheit, die Philosophen uns Hoffnung zu machen. Ich zitiere eins, ich hoffe, ich spreche seinen Namen recht aus, Jean-Paul Sartre. Er sagte und glaubte, jeder Mensch lebt in einem wasserdichten Raum, isoliert in einem sinnlosen Universum und weiß nicht, wer er ist, woher er kommt und wo er hingeht. Und ich denke, dass sehr viele Menschen, auch wenn sie sich nicht unbedingt Atheisten nennen würden, glauben, denken so, ihr Leben ist davon geprägt. Die Bibel spricht davon. Die Welt ist ja voller Menschen, die es schwer haben. Weil sie nicht glauben. Sie können auch nicht glauben. Sie haben auch keinen Grund zum Glauben, weil sie das Evangelium noch nie verstanden haben. Sie wissen nicht, worum es geht. Und es geht uns auch als Christen oft so, dass wir eigentlich Ziel und Sinn des Lebens hier unten vergessen haben. Und deswegen geht uns die Kraft aus. In der Welt gibt es für diejenigen, die in der Ausbildung sind, keine Arbeit zum Schluss. Man lernt einen Beruf, das bereits schon aufgefüllt ist in der Wirtschaft. Es ist kein Platz. Warum sollte ich dann lernen, wenn ich später nicht arbeiten kann? Warum soll ich lernen, wie ich mit einem Hobel umgehen muss, wenn es zum Schluss gar keinen Hobel gibt? Hunger und Not in vielen Ländern, Krieg und Angst vor noch mehr Krieg, Klimakatastrophen, Erderwärmung, Krankheiten, unheilbare Krankheiten, Zusammenbruch der Wirtschaft. Für mich gibt es noch ein bisschen Rente, für dich gibt es nichts mehr. Die Versicherung, ja, sind das eigentlich Versicherungen? Es gibt weltweit nur noch Hiobsbotschaften, oder? Und dann in so einer Situation, dass der Mensch sagt, denn lass uns doch feiern, tanzen, trinken, unsere Lust laufen lassen, denn morgen sterben wir. Das ist doch eigentlich logisch, oder? Wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich das auch tun. Ich habe es früher getan, weil ich keine Hoffnung hatte. Meine Nachbarn tun es heute, weil sie keine Hoffnung haben. Sie haben die Botschaft entweder nicht gehört oder nicht verstanden. Lasst uns mal kurz 1. Korinther aufschlagen, wenn ihr eure Bibeln habt. Erste Korinther, am Ende. Paulus beschäftigt sich da mit dem Vergänglichen und dem Ewigen. Und in diesem Zusammenhang sagt er in 1. Korinther 15 und Vers, lass uns doch lesen, 29 bis 33, lasst uns lesen, oder 34. 1. Korinther 15, 29 bis 34. Er fragt hier nach dem Sinn. Wir gehen jetzt auf das Thema, und das Thema, das er jetzt direkt hat, sollte uns nicht unbedingt jetzt beschäftigen, sondern seine Grundlage, die Aussage, die er tut, die logische Folgerung. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferstehen? Was nützt das, wenn Jesus nur gestorben ist und nicht auferstanden ist? Wenn er den Tod nicht überwunden hat, dann sind wir nur in seinen Tod hineingetauft. Jesus nützt uns nur etwas als Auferstandene. Das ist die vollkommene Erlösung. Nicht nur, dass er Sünde getragen hat, sondern dass er die Sünde überwunden hat und vom Toten auferstanden ist. Um was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, denn ich in Christus Jesus, unser Herrn, habe, ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben? Paulus spricht über die Taufe und sagt, in der Taufe stehen wir auf zum ewigen Leben. Es gibt Leben hier auf Erden, und das bewegt uns und trifft uns und macht uns glücklich und traurig. Wenn Verwandten krank werden und vielleicht sterben müssen, dann sind wir betrübt. Das trifft uns, das ist klar. Wir sind Körper und Seele, wir sind aber auch Geist. Das Leben ist ewig, wenn jemand sich hier verabschiedet von unter uns. Tut er das, um erfülltes Leben zu erleben und in Ewigkeit zu leben? Das dürfen wir nicht vergessen. Denn das Leben ist ewig. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Das ganze Streben. Bin ich doch umsonst gelaufen, wenn die Toten nicht auferstehen? Dann lasst uns, hier haben wir das Denken. Was hat unser Philosoph gesagt? Wir wissen nicht, wo wir herkommen, wir wissen nicht, wer wir sind, und wir wissen nicht, wo wir hingehen. Ja, wozu denn überhaupt? Ne? Also das Ende ist normalerweise, dass der Mensch sich das Leben selbst nimmt. Weil es nicht einmal mit Alkohol, Zigaretten und Lust erträglich ist. Dann sagt doch der Mensch, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich empfinde hier, denkt Paulus wie ein Mensch. Er versucht, seine Geschwister herauszureißen aus einer Gefahr, in dem sie sitzen. Genauso wie wir hier sitzen, jeden Tag. Was ist Lesen, Leben? Definiere das. Ich kann das definieren in ein Wort. Jesus ist das Leben. Und wir werden später sehen, dass in Gott und Jesus sagt, ihr in mir und ich in euch und wir in dem Vater. Es ist in Jesus, dass Leben zu finden ist. Sonst ist kein Leben zu finden. Auch kein Licht. Deswegen sind die Philosophen oft, nicht alle, aber sehr viele verwirrt, weil sie nicht in Jesus sind. Und ihr Urteil über das Leben ist so daneben, dass Paulus hier sagt, lasst euch nicht verführen, Geschwister. Über dem, was draußen erzählt wird, dem, was du im Fernsehen siehst, dem, was du in der Zeitung liest, dem, was deine Nachbarn dir erzählen. Ja, dem, was manchmal wir einander sagen, so ein Haufen Mist. Manchmal denke ich, hättest du am liebsten deinen Mund gar nicht aufgemacht. So viel Müll auf einmal, so viel depressiven und negativen Kram. Neulich war ich am Telefon mit einem alten Freund, der heißt Egon Scheibert. Den kenne ich schon noch, die ersten Tage in Deutschland, der war mein erster Freund. Er war beim Bund und ich war bei der Armee und wir waren dennoch gute Freunde. Dann habe ich mitgeschleppt nach Schottland und wir haben vieles zusammen erlebt. Ich habe mich dann später bekehrt, er hat sich nicht bekehrt, auch bis heute nicht, obwohl er offen ist und ich kann über ihm reden. Mit ihm reden über Gott. Und neulich war ich am Telefon und man versucht ja immer, ne? Gerade jetzt, ne, Weihnachten, das ist eine Möglichkeit. Und er ist sozial und offen und irgendwo abstrakt gottgläubig, aber nicht in unserem Sinn. Und er sagt zu mir, weißt du, Peter, nachdem wir also über die Hoffnung in Weihnachten und die Hoffnung in der Weihnachtsgeschichte, Gott Fleisch geworden, Gott Menschen, Gott uns so nahe gekommen in Jesus. Das Licht und das ewige Leben zu uns gekommen. In Jesus. Und er sagt, ja, warte, das stimmt, Peter, sagt er. Ich kann das auch nicht mehr aushalten, meint er. Er ist so alt wie ich. Ich glaube, er ist ein Jahr älter sogar. Ich glaube, der ist 63, hat noch 2 Jahre bis Rente. Ich sitze da und er ist Ingenieur, ein sehr fähiger Mann und auch nicht arm. Und er kann sich erlauben, jetzt schon als Rentner zu leben. Er arbeitet, wenn er Lust hat. Er nimmt die Aufträge, die er so eigentlich möchte und das, was er nicht möchte, das lässt er. Lässt er einfach liegen. Er sagt, ja, ich sitze da mit meinen Rentenkollegen beim Schwimmen vormittags, so in der Woche 3-mal. Und wir schwimmen zusammen und dann setzen wir uns hin und trinken einen Kaffee. Und unterhalten uns. Und weißt du, da wird so viel Negatives. Er sagt zu mir, und das habe ich nicht gesagt, das hat er gesagt, wir sind als Deutsche so negativ. Wir sind in dem, was wir sagen, so zerstörerisch. Wir sind mit nichts zufrieden und für nichts dankbar. Gar nichts. Ich sitze da, ich sage, Jungs, was ist mit euch los? Hier, ihr seid gerade geschwommen. Ihr überlegt, ihr könnt alle Glieder bewegen. Zumindest alle, die man zum Schwimmen braucht. Wir sitzen jetzt hier, ihr könnt euer Kaffee selber bezahlen, alle. Und wenn nicht, dann bezahle ich es. Ihr fahrt dann nach Hause, habt ein gemütliches, warmes Haus. Die meisten von euch haben noch Frauen. Eure Kinder haben es geschafft. Er sagt von sich, mein Sohn ist ein Ingenieur in den USA. Ich sage, können wir nicht dankbar sein? Müssen wir immer meckern? Aber das steckt in uns alle. Das eine Volk mehr, das andere weniger. Die Amerikaner freuen sich über Dinge, da sagen wir, die sind doch bescheuert. Die sind plump, die sind naiv, die Leute. Die ticken nicht richtig. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich würde lieber nicht richtig ticken und mich freuen, als alles besser zu wissen und rumzustänkern. Oder? Dann wer weiß sowieso alles? Weiß doch keiner. Das äußerlich so viel Elend in Indien, so äußerlich so viel Elend, materiell gesehen, im Sichtbaren, aber die Kinder sind in ihr Dreck so glücklich. Und wenn wir kommen mit dem bisschen, was wir haben, einfach ein Besuch, die freuen sich wie verrückt, wenn sie nur etwas Essen von uns bekommen und die sind so dankbar. Menschen, die nichts haben. Es gibt die, die ich in Indien erlebt habe. Die sind so klein. Sie haben aber mein Denken verändert. Das erste Mal in Indien habe ich gedacht, von dem Geld, was ich hatte, wollte ich allen Kindern in diesem Heim etwas schenken. Und ich habe mein ganzes Taschengeld ausgegeben und habt eine Dose Kekse, mit Dose meine ich so ein Ding, ne? So eine Blechkiste, ne? Mit einem runden Deckel oben drauf, so haben sie die Kekse da früher verpackt, und einmal Bonbons und hatte für ein Kind einen Keks und einen Bonbon. Und die haben sich so verrückt, so gefreut, wie verrückt. Das eine Mädchen, habe ich sie beobachtet, sie nahm ihr Keks mit, guckte und guckte zu mir und ging weiter und dann kehrte sie um und kam zurück und wartete, bis ich fertig war mit dem Verteilen und gab mir die Hälfte ihren Keks. Ein kleines, trockenes Keks, wie von Basen diese Leibniz-Kekse, ähnlich. Das hat mich mehr bewegt als Tausende, die ich von anderen Menschen bekommen habe. Diese kleinen Dinge, die dürfen wir, die sind so wertvoll, die sind so klein, wir könnten sie übersehen, sie sind nichtig, nein, das sind die wertvollsten Dinge des Lebens, die schlichten, einfachen Wahrheiten. Aber die Philosophen, die sehen sie nicht. Und Paulus hatte das Problem in Athen. Er ist fast durchgedreht, hat gedacht, so viel Wissen, so viele Philosophen auf der Welt gibt es nicht wie in Athen. Und hier beten diese schöne, fähige, reiche Menschen Götzen aus Steinen, die das stellen, was unrein und verkommen ist. Er tut genau dasselbe wie hier. Wie kann das sein? Lasst euch nicht verführen, Kinder. Lasst euch nicht prägen von der Welt. Ihr seid in der Welt, aber bitte verunreinigt euch mit dem Gedanken und die Gesinnung dieser Welt. Aber nicht von der Welt. Haltet euch rein. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir nicht sind, wir steigen nicht drauf ein, auf diese Undankbarkeit. Oh, dass wir Gott anbeten könnten, wie wir ihn eigentlich sollten, weil er mittendrin in unserer Not so gut zu uns ist. So gut. Und wenn wir meinen, wir leiden, hat er nicht zuerst gelitten. Und nicht für sich, für uns. In einem Maße, dass wir nie leiden könnten. Werdet doch einmal recht nüchtern, denkt, richtig, prüft alle Dinge, seid sachlich, wahrhaftig und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Und er meint nicht die dummen kleinen Afrikaner oder Südamerikaner oder Inder, oder die naiven Amerikaner. Nein, er meint diejenigen, die sich für weise halten. Das sage ich euch zu Schande und so weiter. Lasst uns feiern, lasst uns tanzen. Das kann doch nicht sein. Paulus ringt hier mit seinen Geschwistern in Athen. Lasst uns dieses verdrecktes, teuflisches, sinnloses, zerstörerisches Denken nicht zu. Es endet in Selbstzerstörung. Obwohl es erscheint, richtig zu sein. Alles spricht doch dafür, oder? Dass es keinen Sinn hat. Es stimmt doch das, was sie uns sagen. Arbeitslosigkeit, Krieg, Krankheit, Hunger, Weltkatastrophen, Klimaveränderung. Menschlich gesehen stimmt das. Aber wir sind doch nicht nur Menschen, sondern wir sind wiedergeborene Menschen. Es gibt ein Ziel. Es gibt einen Sinn im Leben. Das Problem liegt bei den Menschen, dass er das entweder nicht gehört hat, denn unsere Botschaft ist was? Eine Botschaft der Hoffnung. Das sind die guten Nachrichten. Das sind Nachrichten, die der Mensch noch nie gehört und wenn er sie hört, auch nicht ganz begreifen kann, weil sie so außerirdisch sind, so groß, so unvorstellbar herrlich und groß. Die passen nicht in dem Denken eines kranken, einsamen, verwirrten Menschen. Die Bibel sagt so, ganz deutlich zu uns, Salomo, der Weiseste aller, sagt, wo es kein Ziel gibt, keine Vision, vergeht der Mensch. Deswegen sagt er, geht sowieso alles kaputt, lass uns noch einmal draufhauen. Deswegen denkt er so, weil er keine Vision hat, keine Hoffnung, die haben die gute Nachricht noch nicht gehört. So sind wir aber doch nicht als Christen. Wir lassen uns doch nicht damit hineinziehen. Eine andere Übersetzung zu selben Spruch: Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zügellos. Ist das nicht gut? Lass uns doch treiben, denn morgen sterben wir. Es entsteht Zügellosigkeit. Warum? Warum gibt es? Aber auch diese Frage, warum, ist eine wahrscheinlich der größten Fragen, nicht nur für Menschen, die an Gott nicht glauben, sondern auch für Menschen, die an Gott glauben. Warum lässt Gott es zu? Wir können das nicht immer erklären, warum. Aber was wir sagen können, dass es einen Sinn gibt im Leiden. Das können wir. Wir können in Jesus, der uns zuvor gegangen ist, vorausgegangen ist, können wir sehen, dass sein Leiden sich gelohnt hat. Dann in und durch sein Leiden haben wir Erlösung gefunden. Also im Ziel sehen wir, dass sich das lohnt zu leiden. Deswegen ist es so wichtig, wieder zurück zu dem, was ich an Anfang, ist es so wichtig, dass wir Ziele haben. Und die Ziele, die wir haben in Jesus Christus, werden wir erreichen. Warum? Weil er das Ziel erreicht hat. Wir latschen doch nur in seine Fußtapfen. Wir kommen an. Warum? Weil er angekommen ist. Er ist uns vorausgegangen. Nur wenn ich das Ziel kenne oder weiß, nur wenn ich das Ziel verstehe, bin ich leidensbereit oder leidensfähig. Der Weg zum Ziel wird erträglich, wenn ich den Ziel deutlich vor Augen habe und es nie vergesse. Wenn ich ergriffen bin von diesem Ziel, nehme ich das Leiden, das sieht man doch in Sportler schon, oder? Und die leiden nicht nur körperlich, da gehört eine Menge Selbstdisziplin zu. Wir meckern, wir sind mit denen nicht zufrieden, wir ziehen über sie her, oder? Egal was für ein Sport, aber dennoch das, was die erreicht haben, sage ich für mich, hätte ich nie erreicht. Sie hatten ein Ziel oder sie haben ein Ziel und sie gehen zielstrebig und sie wissen, ich erreiche das. Und dieses Aussprechen, diese Formulierung des Glaubens, der Hoffnung, dass sie haben, bringt ihnen Kraft. Deswegen sagen sie es auch. Die Psychologen sagen ihnen, sag es, sprich es aus, formuliere es, denn das, was du sagst, ist Kraft. Gott hat ein Ziel mit dir und mit mir. Und je deutlicher wir diesen Ziel sehen, je bereiter wir sind, zu leiden für diesen Ziel. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist denn dein Ziel? Ich habe vorhin gesagt, mein Ziel ist, nach Hause zu kommen. Paulus sprach, ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Er sagt, den, der mich geliebt hat, bis ihm zu sehen. Oh, das ist so eine Sehnsucht, das ist mein Ziel. Und wenn ich diesen Ziel erreicht habe, ihn zu sehen und bei ihm zu sein, werde ich 10.000 Jahre lang anbeten. Das hat nicht Paulus gesagt, das haben auch andere gesagt. Ich werde die Zeit nicht finden, ihm zu danken und den Dank zu bringen. Und diese Sehnsucht, die da ist bei uns, die wir aus dem Geist geboren sind, diejenigen, die Jesus begegnet ist und Jesus das deutlich gemacht hat, die Jesus herausgeholt hat aus Sinnlosigkeit und Dunkelheit und Finsternis in der Welt, haben diese Sehnsucht in sich. Wenn es nicht da ist, dann suche Gott. Das ist nicht normal, wenn es nicht da ist. Diese Sehnsucht anzukommen und bei ihm zu sein in Ewigkeit. Und wir werden später in Offenbarung zu diesem Thema lesen. Das ist ganz natürlich, dass wir als Menschen, die aus dem Geist geboren sind, das ist die tiefste Sehnsucht. Paulus sagt, lieber gestern als heute. Er hat nicht gesagt, warte noch ein paar Tage, ich habe da noch was vor. Er sagt, ich muss mich zwingen, hier zu bleiben, da ich an euch noch einen Dienst habe. Aber eigentlich wäre ich schon viel lieber gestern schon zum Herrn gegangen. Frei übersetzt. Warum? Es geht hier um eine Liebesbeziehung. Geh mal zurück zur Schöpfung. Es gibt da wunderbare Bilder und geistliche Zusammenhänge in der Bibel. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Braut Jesu, dass Jesus Weib aus seiner Seite genommen wurde. Als er durchstochen wurde, entstand durch das Blut, das geflossen wurde, seine Gemeinde. Das sind wir, die an Jesus glauben. Alle, aus allen Nationen, aus allen Völkern. Da heraus, aus Jesus Leiden, entsteht seine Gemeinde. Und wir haben gesehen, dass es auch bei Adam so war, dass aus seiner Seite Eva genommen wurde. Gott hat für seinen Sohn eine Braut bereitet. Und diese Braut sind wir, du und ich, seine Gemeinde. Wir sind seine Geliebte. Er liebt uns und sehnt sich nach uns. Und Gott hat das so geplant, wie auch Adam eine Braut hat, geistlich gesehen auch Adam der Erste, Jesus der Letzte oder Zweite, egal wie man das übersetzt. Das Wort Letzte mag ich nicht, der ist ja der Erste und bleibt der Erste, das wissen wir. Können wir ja auch sagen, der zweite Adam. Ihm wird auch eine Braut bereitet. Und das lesen wir überall im Neuen Testament. Paulus spricht ständig von die Gemeinde als Jesus Braut. Johannes in der Offenbarung auch. Wir sind Jesus Braut. Und wir werden vorbereitet für die Hochzeit, die da kommt. Nach der Entrückung kommt eine Hochzeit, wo wir mit ihm feiern werden. Ja, wir haben gelesen in dem Evangelium, wo er uns dienen wird. Er wird kommen und als Gastgeber, als Bräutigam wird er seine Braut dienen. Diese Dinge müssen wir wörtlich glauben. Und ich glaube sie wörtlich, weil ich seine Liebe gesehen habe für mich, weil du gesehen hast seine Liebe für dich. Er gab sein Leben für dich. Glaubst du nicht, dass du seine Braut bist oder Teil seiner Braut, kann man das so sagen auf Deutsch? Jesus sagt, ich bin das Haupt, ihr seid den Leib? Der Leib. Lass uns mal lesen in Epheser 1. Es geht da hier in diesen Kapiteln so unheimlich viel. Wir werden ein bisschen lesen, aber nicht zu viel, weil manchmal lese ich mich fest und das Ganze wird ein bisschen schwer für mich und für uns alle. Ich möchte euch nicht belasten, sondern ermutigen. Ich möchte, dass du und ich, dass wir ganz neu begreifen, welche Rolle wir haben. Wir haben letzte Woche gesehen, dass in den Staubbaum Jesus Menschen sind, die nur Versager sind. Leichte Frauen, Männer, die versagt haben, Mörder, Huren, alles in seinen Staubbaum. Welche Hoffnung, welche Kraft, welche überlegene Kraft ist das, die Kraft Gottes, die durch diesen Staubbaum uns solch einen König geben kann. Ein König, der vollkommen und gerecht ist und in Ewigkeit regieren wird. Gott kann das tun. Und wir haben so sehr gesehen, wie schwach und nichtig wir sind, wie sehr wir als Menschen auch Würmer sind und das nicht vergessen dürfen. Wir sind aber nicht nur Würmer, sondern wir sind Königskinder. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind die Braut des Lammes. Verse 22 und 23 von Epheser 1. Und alles hat er unter seine Füße. Lass uns erst mal lesen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesagt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Na, da hängt eine Menge drin, oder? Immer wieder spricht er von alles. Und alles hat er unter seine Füße. Das heißt, genauso wie in Römer Kapitel 8, ein Vers, das wir alle kennen, aber ich weiß es nicht, ob wir sie in diesem Sinn gesehen haben. Ich habe es nicht, bis ich die Stelle studiert habe. Und alles hat er unter seine Füße. Das heißt, alles andere dient Jesus, alles andere dient der Gemeinde. Alles. In Römer steht, alles dient, wir lassen das andere raus, was wir so gut wissen, alles dient diejenigen, die Gott lieben. Alles dient diejenigen, die Gott lieben. Wer ist denn das? Diejenigen, die Gott lieben? Wer liebt? Das ist doch die Braut, oder? Liebt den Bräutigam. Das heißt, alle Dinge dienen der Braut. Ist das auch richtig, der auf Englisch? Das ist das, was hier steht. Und alles hat er unter seine Füße. Alles. Und alles bedeutet alles. Das bedeutet die ganze Schöpfung und ihre Geschichte. Das dient alles Jesus und der Braut. Die Welt ist Zentrum des Universums. Das glauben zumindest viele Wissenschaftler. Ich gehe auch davon aus. Israel ist geografisch, politisch Zentrum der Welt. Israel, die Juden sind sein Volk. Im alttestamentlichen Sinn seine Braut. Die Gemeinde im neutestamentlichen Sinn ist Braut und Zentrum des Geschehens weltweit. Wie es auch im Sinn des Universums oder aber auch im geografischen oder politischen Sinn, was Israel betrifft, so ist es für uns, seine Gemeinde, wir sind Zentrum. Alles geschieht, um uns zu dienen, nicht über uns zu herrschen, nicht um uns zunichte zu machen, nicht um uns zu bedrücken, nicht um uns die Hoffnung zu nehmen, oder es dient uns, um uns zu auferbauen, zu schleifen, um schön zu machen. Wie viele Hochzeiten haben wir dieses Jahr schon gehabt? 13, 14. Ich habe das beobachtet, wie die Frauen sich nicht nur selber schön machen, sondern die ganzen Schwestern laufen drumherum, ne, und machen hier noch ein Pickelchen weg und da noch ein Haar hin und da hier und dies und das wird dann nochmal hochgezogen, damit es richtig steht. Sind alle tüchtig wie die Bienen, die können sie nicht. Hey, das ist Gott. Er möchte, dass diese Dinge dienen, uns so schön zu machen. Wäre das Leiden nicht sinnvoll? Für wen? Für unser Bräutigam. Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit? Da kann ich leiden. Warum? Jetzt sehe ich das Ziel. In mein Leiden macht mich Gott schön. Für den, den ich liebe. Er bereitet mich vor. Wie die Schwestern bei einer Hochzeit. Lass uns mal gucken. Und wir wissen, in Epheser 5 kriegen wir doch alle. Kennen wir doch alle, oder? Jesus Christus und seine Beziehung zur Gemeinde und der Mann und seine Beziehung zur Frau. Also Kapitel 5 geht es nur Mann und Frau, Jesus und seine Braut, die Gemeinde. Oder die ganze Sache mit Braut ist doch vollkommen klar, oder? Das würde doch keiner hier abstreiten oder verneinen und sagen, das sind deine Hirngespinster. Das ist biblisch. Wir sind seine Braut. Hebräer 1. Jetzt weiß ich gar nicht, wo. Ich hoffe, ich finde das. Ja. Ich lese erstmal aus Kapitel 1, der letzte Vers 14. Sind sie nicht allesamt? Sind sie nicht allesamt? Dienstbare Geister? Ausgesandt zum Dienst. Hier spricht er von den Engeln. Von Engel Gottes und von den Engeln, die gefallen sind. Die Engeln Gottes und die Engeln des Widersachers. Im Segen und in Anfechtungen. Okay. Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister ausgesandt? Zum Dienst, um deren Willen, da sind wir, du und ich, um deren Willen, die das Heil ererben sollen. Hier haben wir wieder Römer Kapitel 8. Alle Dinge dienen diejenigen, die ihm lieben. Lasst uns mal sehen, was für ein Thema eigentlich hier. Das Thema hier ist, dass Jesus und auch wir, weil wir als Gottes, in Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, Jesus selbst, Gottes Sohn, und wir sind Söhne, auch die Töchter, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und wir werden auch als solche in der Offenbarung genannt und werden, weil wir Königssöhne sind, mit dem König regieren. Aber das Thema ist hier, wie gesagt, die Schöpfung und eigentlich, wie wir, wie auch Jesus, geschaffen sind in Ebenbild Gottes. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist also in drei Verse die Lebensgeschichte Jesu. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchen Engel hat Gott jemals gesagt, oh, sonst sie, wir sind, als Schöpfung Gottes, als neue Kreaturen, sind wir höher als die Engel. Denn zu welchen Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn der Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten oder dienen. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seinen Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches und so weiter. Hier geht es darum, um Jesus' Position und unsere Position als seine Braut in Jesus Christus. Viel höher als die der Engel. Wir machen einen Sprung jetzt zu der Apostelgeschichte und dem, was Paulus schreibt da an diesen Philosophen in Athen. Als aber Paulus, das ist Kapitel 17 und Vers 16, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Er sah, wie vorhin gesagt, diese Männer gebildet, aus bestem Haus, die Intellektuellen, nicht nur diese Stadt, vielleicht der ganzen griechischen Kultur. Er hat gesehen, wie diese Philosophen gedacht und gelebt haben. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in die Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikurier und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und fürchteten ihn führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unser Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Oder ist doch genauso wie bei uns. Alles Neue müssen wir haben. Hast du gehört, hast du gesehen, alles was Neues auf dem Markt, das lehrt uns die Wirtschaft. Paulus aber stand mitten auf den Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ihr seid religiös. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nur verkünde ich euch, was ihr unwissend verehrt. Ich staune hier über Paulus Haltung, wie er sich beherrscht. Innerlich ist er aufgebracht, aber er hat sich im Griff. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf den ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgestellt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Die Geschichte der Menschheit. Nicht nur die Schöpfung, nicht nur das Universum, nicht nur diese Welt, sondern der ganze Ablauf, die Geschichte ist ein Plan Gottes. Ihr seid auch ein Plan Gottes und ihr seid innerhalb dieses Planes und Gott wird euch gebrauchen, zu Ehre oder zu Unehre. Denn er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Es ist unsere Entscheidung, was wir eigentlich wollen. Aber er sagt, hier gibt es eine gewaltige Idee, Jungs, ihr müsst es begreifen. Ihr betet hier den unsichtbaren Gott, den Gott, den ihr noch nicht, von dem ihr noch nicht gehört habt, den ihr noch nicht gesehen habt, von dem ihr nichts versteht, ihr betet ihn an. Und das ist der wahre Gott. Und hier ist die Idee Gottes. Gottes Idee, wie gesagt, war, für seinen Sohn eine Braut zu schaffen. Genau wie er nicht wollte, dass Adam alleine ist und ihm Eva gab, hatte Gott eine Idee für seinen Sohn Jesus. Sein Kompagnon, seine Braut ist die Gemeinde. Er wollte nicht, dass Jesus alleine ist. Er schuf uns, und das wissen wir eigentlich alle, wegen der Gemeinschaft. Das ist seine Sehnsucht. Und Paulus geht hier drauf ein und spricht über diese intime Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Aber er sagt, es ist eine Idee Gottes. Und alles dient, wie wir gesehen haben, um diese Idee, diesen Ziel zu erreichen. Und Gott wird das erreichen. Er schleift seine Braut zurecht. Hier ist ein Mensch, der hat einen Gedanke. Der denkt, ja, ich will etwas herstellen, was rollt. Warum immer laufen? Ich mache etwas, was rollt, eine Idee, hat ein Ziel und denkt er sich, das will ich erreichen. Und er sagt, ich will es Auto nennen. Und um dieses Auto zu bauen, kauft er sich ein gewaltiges, großes Grundstück. Darauf baut er Gebäude. Und dann stellt er Maschinen und stellt er sich her und dann stellt er sich hinein in diesem Gebäude. Dann holt er sich Mitarbeiter. Wozu macht er denn das alles? Er gibt sein ganzes Geld auf, kauft dieses Grundstück, schafft diese Welt, das Universum, baut es so schön, stellt Menschen hinein. Sein Ziel ist immer gewesen, eine Braut für Jesus. Ich bin davon überzeugt. Das ist die Liebesgeschichte. Und da drin steckst du und ich. Du bist, auch wenn du ihn nicht liebst. Er liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist und er lebt für dich und er betet jeden Tag für dich und segnet dich. Solch ein Liebhaber hast du. Deswegen spricht ja Salomo von dieser Geliebte und er kann das nicht beschreiben. Ja, das klingt fast erotisch. Klar, es hat ja auch mit Liebe und Zuneigung, mit einem Brennen, mit einem Feuer zu tun. Wozu macht er? Das ist eine Idee. Etwas, was rollt. Und dieser Mensch gibt alles her, um Auto zu bauen. Alles. Das Grundstück, das Gebäude, die Maschinen, die Menschen, die da arbeiten, haben einen Sinn und einen Zweck. Wir sehen es in der Geschichte Israels im Alten Testament. Ich mache jetzt schnell Schluss, ich lese nur noch einen Vers. Es ist Viertel vor. Aber
Es ist immer wieder so mit Israel, dass Gott das deutlich sagt. Der König von Tyrus, was? Er ist da, um Israel zu dienen. Babylon, wozu sind sie da? Die Babylonier. Wozu dürfen sie das Volk gefangen weghalten? Sie dienen Gott und das Volk. Sie tun das, was Gott will. Sie werden sozusagen um die Nase herumgeführt. Wo? Um seinen Plan, um seine Idee zu verwirklichen. Unvorstellbar, oder? Jetzt machen wir Schluss, weil es Viertel vor ist. Wieso machen wir Schluss mit diesen Verse, die ich euch bereits schon versprochen habe, aus Offenbarung? Und hier steht, und ich sah einen neuen Himmel. Das sind doch neue, schöne Verse für uns, für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate. Hast du das gesehen? Hast du das jemals gesehen? Mann, wenn ich leide, dann denke ich daran. Wenn ich sehe, wie meine Kinder leiden, und wir haben als Familie gelitten, genauso wie ihr gelitten habt als Familien. Eure Kinder, unsere Kinder, meine Eltern, mein Papa ist nicht mehr da, mein Sohn ist so krank. Oh, wir leiden doch ständig. Wir sind schon fast, hoffentlich geht heute alles gut. Und am Ende sagt, oh, danke Jesus. Das ist noch gut gegangen heute. Wir stehen doch alle daran. Wir sehnen uns nach etwas Neues und hier geht es ja drum. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kapitel 21, Vers 1 von Offenbarung. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Es kommt der Tag, wenn das hier alles vergangen sein will. Deswegen will ich Gott so lange dienen. Ich will ihm zur Verfügung stehen, im geschliffen werden und im Dienen. Wegen diesem Tag. Ich werde nicht mehr daran denken, in der Herrlichkeit, an den Schmerzen, die in der Vergangenheit liegen. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Die Oberfläche der Erde wird anders sein. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich höre eine große Stimme von dem Thron, Thronherr, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen, das ist Jesus Name, Emmanuel, Gott mit uns. Wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Glaubst du das wirklich? Oder ist das hier Pipifax? Ist das hier Hirngespinst? Sind das Märchen? Oder glauben wir das? Mann, wenn ich das glaube, halte ich dieses bisschen Schmerz aus. Ich halte durch wie Paulus. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, und wenn ich in den Spiegel gucke, freue ich mich darüber. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, wer dran bleibt, wer nicht loslässt in diese Zeit des Schmerzes, wer das Ziel vor Augen hat und wegen dieses Ziel nicht loslässt, der wird alles erben. Hier steht das alles wieder. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das andere wollen wir heute Morgen nicht lesen. Das ist denen verheißen, die es nicht glauben, die nicht dran bleiben, die dies als ihre Sehnsucht nicht in ihren Herzen haben. Jesus, wir danken dir, dass dein Wort ein Wort der Hoffnung ist. Und wir danken dir, für all dem, was auf uns zukommt. Wir geben zu, dass es schwer ist, oft das zu glauben, was in dein Wort steht. Und wir bitten dich, dass du unser Glaube stärkst, dass du unsere Augen auftust, dass wir sehen, was du uns bereitet hast, die Dinge, die du uns bereitet hast in Ewigkeit. Und wir danken dir, dass solange hier etwas Leiden ist, dass du gesagt hast, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wir preisen dich für diesen Ziel, den du uns gegeben hast, Vater, in Jesus Christus, seine Braut zu sein. Und wir freuen uns über diese Ehre. Welch eine Ehre ist es, Söhne Gottes genannt zu werden? Und welch eine Ehre ist es, mit dir verwandt zu sein? Wir danken dir, dass wir uns in dir entfachen, bewegen und unser Sein haben. Du in uns und wir in dir. Wir beten dich an und danken dir. Du bist der Sinn des Lebens.